Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Pflanzenpodcasts. Komm ins Beet. Am Mikrofon ist wieder eure Uschi Hostedt vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie aus dem Wissenschaftspark in Potsdam-Golden. Geplant hatte ich im Rahmen unseres Weihnachtsspecials für euch eine ganz besondere Folge. Denn es gibt nicht nur die typischen Weihnachtsbäume wie Tannen oder Fichten, sondern es gibt woanders auf der Welt auch Bäume, die als Weihnachtsbäume bezeichnet werden, aber absolut nicht so aussehen. Sie werden nicht geschmückt, sondern schmücken sich selber ab Dezember mit leuchtend roten Blüten. Ich habe diese Bäume in der Natur bewundern dürfen, wofür ich ca. 18.000 Kilometer weit geflogen bin. Von Berlin nach Auckland, Neuseeland. Von meiner Reise habe ich euch nicht nur Geschichten über diesen bewundernswerten Baum mitgebracht, der auf Maori als Puhutukawa bezeichnet wird, sondern in dieser und der nächsten Episode möchte ich euch ein wenig teilhaben lassen an meiner Reise. Neuseeland hat mich fasziniert, wegen seiner vulkanischen Regionen, seiner grünen üppigen Landschaft mit so vielen Wasserfällen, wegen seiner speziellen Pflanzen- und Tierwelt und einer Kultur, die stark durch die Maori geprägt ist. Ich bin in Neuseeland einer Reihe einzigartiger Pflanzen begegnet, von denen die verschiedenen Baumgiganten besonders hervorzuheben sind. Um zu verstehen, warum Fauna und Flora, da wo sie noch in ihrer Ursprungsform vorliegen, so einzigartig sind, muss man sich ein wenig mit der Erdgeschichte Neuseelands beschäftigen. Die Erdgeschichte ist nämlich dafür verantwortlich, dass man in Neuseeland auf eine einzigartige Natur trifft. Auch wenn noch niemand ins Innere der Erde geschaut hat, außer vielleicht Jules Verne in seiner Reise zum Mittelpunkt der Erde, wissen wir, dass unsere Erde schalenförmig aufgebaut ist. Im Kern, dem Mantel und der Kruste. Und dass es im Innern der Erde sehr, sehr heiß ist. Die äußere Erdhülle besteht aus ozeanischen und verschiedenen Kontinentalplatten. Vor etwa 230 Millionen Jahren gab es einen großen Kontinent, der Pangäa hieß. Dieser brach vor ca. 150 Millionen Jahren auseinander und zwei große Kontinente entstanden, Laurasia auf der Nordhalbkugel und Gondwana auf der Südhalbkugel. Die zerbrachen gleichfalls, Laurasia in Nordamerika und Eurasien, Gondwana in Südamerika, Afrika, Indien, Australien und Antarktis. Was hat das nun mit der Pflanzen- und Tierwelt in Neuseeland zu tun? Nun, Neuseeland oder Aotearoa, wie Neuseeland mittlerweile nicht nur von den Maori genannt wird, trennte sich vor etwa 85 Millionen Jahren von Gondwanaland, genauer gesagt von Australien und liegt seit ca. 55 Millionen Jahren, je nachdem wo man misst, 2000 Kilometer von Australien entfernt. Fossile Funde haben gezeigt, dass viele Pflanzen Neuseelands denen ähneln, die auf Gondwana gelebt haben. Das ist ja auch kein Wunder, da, als es zur Abtrennung von Gondwana kam, ein Teil der Flora, Fauna und Pilze des Superkontinents mitgenommen wurden. Einige der ältesten Arten Neuseelands haben sich aus Vorfahren entwickelt, die einst Gondwana bewohnten. Manche Arten kommen, aufgrund der gemeinsamen Erdgeschichte, nicht nur in Neuseeland, sondern in ähnlicher Weise auch in Südamerika und Australien vor. Dazu gehören beispielsweise die Nothofagus-Arten, zu Deutsch Scheinbuchen. Sie werden auch als Südbuchen bezeichnet, da sie nur auf der südlichen Hemisphäre vorkommen. Als vor 65 Millionen Jahren die letzte Landbrücke nach Gondwana verloren ging, bewirkte die Isolation Neuseelands, dass sich die Pflanzen, Tiere und Pilze unabhängig von anderen Kontinenten entwickelten und an die Umweltbedingungen der neuseeländischen Inseln anpassten. Deshalb haben sich in Neuseeland einzigartige Arten entwickelt. So kommen 82% der einheimischen Pflanzen Neuseelands nirgendwo anders auf der Welt vor. Das Fremdwort dafür ist endemisch. Endemische Arten sind Lebewesen, die nur in einem bestimmten, oft geografisch isolierten Gebiet vorkommen. Ungefähr zu der Zeit, als Neuseeland seine letzten Landverbindungen zu anderen Landmassen verlor, ereignete sich ein dramatisches Ereignis, das weltweit zu einem der verheerendsten Artensterben führte. Für dieses Artensterben gibt es verschiedene Erklärungen. Einige WissenschaftlerInnen glauben, dass ein Meteor auf die Erde stürzte. Andere vermuten, dass eine Reihe von Vulkanausbrüchen die Atmosphäre mit Rauch bedeckte. Was auch immer die Ursache war, das Ergebnis war das Massensterben der Dinosaurier und anderer Arten. Zuvor hatten die Reptilien dominiert, aber innerhalb kürzester Zeit wurden fast 85% aller Arten ausgerottet und die Säugetiere begannen, die frei gewordenen ökologischen Nischen zu besetzen. Überall. Außer in Neuseeland. Im Unterschied zu den anderen Landmassen war Neuseeland nicht von vielen Säugetieren bewohnt. Stattdessen wurde die Tierwelt von Vögeln und Insekten dominiert. Vögel entwickelten sich zu Raubvögeln, Aasfressern, Pflanzenfressern oder Insektenfressern. Sie lebten überall, von den höchsten Bergen bis zum Meer. Da es als Raubtier nur den riesigen Harstadler gab, verloren viele Vögel die Fähigkeit zu fliegen, da sie außer den Harstadler keine natürlichen Feinde hatten. Bevor Menschen auf Neuseeland lebten, war so gut wie fast das gesamte Land vom Wald bedeckt, mit Ausnahme der Hochgebirgsregionen. Außerdem gab es an der Ostküste der Südinsel ein recht großes Sumpfgebiet voller Grasland. Heutzutage ist Neuseeland ein wenig wie eine Patchworkdecke, die sich zusammensetzt aus Ackerflächen, Weideflächen und eingesprenkelten Überresten ursprünglicher natürlicher Vegetation, meist Urwälder, mit Bäumen, die nur in Neuseeland zu finden sind. Obwohl die Siedler inklusive der Maori den Großteil der Urwaldfläche vernichteten, kommen in Neuseeland immer noch 100 bis 200 einheimische Baumarten vor, von denen fast 80% nirgendwo sonst auf der Welt zu finden sind. Neuseeland verfügt über eine Vielzahl von Ökosystemen, in denen Bäume eine wichtige Rolle spielen. Was die Bäume betrifft, so sind die meisten immergrün. Neuseeland hat die extremen Eiszeiten der nördlichen Hemisphäre nicht durchlaufen, weshalb die Bäume nicht kältetolerant sein mussten. Sie benötigten nicht die schützende Anpassung, im Winter ihre Blätter zu verlieren, wie es viele Bäume der nördlichen Hemisphäre tun. Nur 11 neuseeländische Pflanzenarten verlieren im Winter ihre Blätter. Wer mehr über die Anpassungen von Pflanzen an Kälte und Winter erfahren möchte, dem empfehle ich unseren Podcast »Bunt sind schon die Wälder«. Wie gut, dass ich in der Episode über die Stechpalme schon einmal die Begriffe zweihäusig, einhäusig, getrenntgeschlechtlich oder zwittrig eingeführt hatte. Denn viele der neuseeländischen Bäume sind zweihäusig, getrenntgeschlechtlich. Das bedeutet, dass es Bäume mit männlichen und solche mit weiblichen Blüten gibt. Der Vorteil dieser Geschlechtsverteilung liegt darin, dass dadurch eine größere Wahrscheinlichkeit für genetische Variationen erreicht werden kann. Genetische Variabilität erhöht die Überlebenschancen in einer sich verändernden Umwelt. Allerdings hat die Trennung nach weiblichen und männlichen Bäumen auch einen Nachteil. denn die Bäume dürfen nicht zu weit voneinander entfernt sein, weil ja der Pollen zur weiblichen Blüte gebracht werden muss, damit die Blüten bestäubt und Samen gebildet werden können. Im Unterschied zu unseren Breiten, wo nur 6% der Pflanzen zweihäusig getrennt geschlechtlich sind, es also männliche und weibliche Pflanzen gibt, liegt deren Anteil in Neuseeland mit 12-13% doppelt so hoch. Bei meiner Recherche habe ich gelernt, dass das daran liegt, dass sich in Neuseeland nur eine geringe Vielfalt an Bestäubern entwickelt hat. Dies begünstigt Pflanzen, die durch den Wind bestäubt werden, und dies wiederum geht oft einher mit einer zweihäusigen Getrenntgeschlechtlichkeit. Auffällig ist in Aotearoa auch, dass bei vielen Pflanzen die Blüten klein und weiß sind. Es fehlt nämlich an Bestäubern, die von bunten Blüten angezogen werden, weshalb die Pflanzen auf eine prächtige Blütenpracht verzichten können. Meist werden die Pflanzen von Motten, Eidechsen und kriechenden Insekten bestäubt, die nicht von Farben, sondern von Gerüchen angezogen werden. Außerdem gibt es bestimmte neuseeländische Vogelarten, die für die Bestäubung spezifischer Pflanzen, wie beispielsweise den Neuseelandflachs, essentiell sind. Einige dieser einzigartigen Bäume, die es nur in Neuseeland gibt, sind Podocarpen. Die Podocarp-Bäume, die zur Familie der Steineibengewächse gehören, können auf eine Abstammungslinie zurückblicken, die bis in die Zeit reicht, als Neuseeland noch Teil Gondwanas war. Neuseeland beheimatet 15 Steineibenbaumarten. Sie bilden Podocarp-Hartholzwälder mit dichtem Unterholz aus Sträuchern, Farnen und Baumfarnen. Die Podocarp-Bäume sind immer grün und meist, wie schon gesagt, zweihäusig getrenntgeschlechtlich. Interessant an den Steineibenbaumarten ist, dass sie zwar zur Familie der Nadelbäume gehören, sie sich aber isoliert von den anderen Kontinenten anders entwickelt haben als die Nadelbäume unserer Breiten. Viele der Steineiben besitzen nämlich keine typischen nadelförmigen Blätter, sondern ihre Blätter sind eher laubblattähnlich. Auch ihre Zapfen unterscheiden sich von denen unserer Fichten, Kiefern oder Tannen. Sie sind stark modifiziert. Die männlichen Zapfen ähneln oft Kätzchen und die weiblichen Blütenstände sind nicht holzig wie Tannenzapfen, sondern sehen eher wie Beeren aus. Ähnlich wie bei den Eiben unserer Regionen ist der Same von einem Samenmantel umgeben. Wegen dieser Ähnlichkeit mit den Eiben werden sie im Deutschen als Steineiben bezeichnet. Eiben- und Podocarp-Baumarten sind nur entfernt miteinander verwandt, da sie beide zur Gattung der Nadelholzgewächse, den Koniferen, gehören. Sie gehören aber unterschiedlichen Familien an. Der Grund für die Zapfenmodifikation der Podocarp-Bäume leuchtet total ein, denn die Samen der Bäume werden durch Vögel und nicht vom Wind verbreitet. Das macht ja für die Wälder Neuseelands, die natürlicherweise vor allen Dingen von Vögeln bewohnt werden, Sinn. Die Vögel werden von denen, ich nenne sie mal Scheinbären, da sie ja nicht wirklich Bären sind, angelockt und gefressen. Die enthaltenen Samen werden dann von den Vögeln an anderer Stelle ausgeschieden, sodass dort neue Bäume aufwachsen können. Im Unterschied dazu liegen die Samen bei den Nadelbäumen unserer Breiten, mit Ausnahme der Eiben, nackt auf den Schuppen der weiblichen Zapfen und werden meist vom Wind verbreitet. Das könnt ihr in unserer Episode zum Weihnachtsbaum nachhören. Aufgrund des reichhaltigen Angebots an Früchten beherbergen Podocarp-Hartholzwälder viele Vogelarten, wie Kiwi, Tui, Kaka, Glockenvogel und Keas, aber auch die Brückenechse, Tuatara, die Kaurischnecke, Geckos und Veta, eine flugunfähige Riesenheuschrecke, sowie eine Vielzahl von Insekten. Die wenigen Waldreste, die überlebt haben, beherbergen oft die größte Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren in der Region. Die bekanntesten Podocarp-Bäume sind Riesen mit fremdklingenden Namen wie Rimu, Kahikatea, Totara, Miro oder Matai, die zwischen 25 und 50 Meter groß werden können. Neben den verschiedenen Steineibenarten gibt es den Kauribaum, Agathis australis, auch neuseeländische Kaurifichte oder neuseeländische Kaurikiefer genannt. Er gilt in Neuseeland insbesondere in der Kultur der Maori als heilig. Diese Bäume werden als lebende Vorfahren, Tupuna, und als Verbindung zwischen Himmel und Erde verehrt. Die Bäume können mehr als 2000 Jahre alt werden. symbolisieren Stärke und Lebenskraft und werden als Kinder von Tane, dem Gott des Waldes und der Vögel, betrachtet. Der Kauribaum gehört wie die Steineibenarten zu den Nadelbäumen, obwohl auch seine Blätter nicht als Nadeln ausgeformt sind, sondern wie Laubblätter. Im Unterschied zu den Steineiben trägt er allerdings tatsächlich richtige Zapfen, von denen männliche und weibliche auf demselben Baum vorkommen. Kauribäume sind also getrennt geschlechtlich einhäusig. Die weiblichen Zapfen reifen erst nach 3 Jahren heran und geben Samen frei, die vom Wind verbreitet werden. Sie gehören zu den mächtigsten Bäumen der Welt, werden über 50 Meter hoch, erreichen Stammesumfänge von bis zu 16 Metern und können über 2000 Jahre alt werden. Da sind 3 Jahre für die Samenreife überhaupt keine Zeitspanne. Mich würde schon interessieren, was Sie im Laufe Ihres Lebens so alles erlebt und gesehen haben. Kauribäume kommen natürlicherweise im nördlichen Teil der Nordinsel vor, in den Regionen Northland, Oakland und Waikato sowie in Teilen der Bay of Plenty. Kauribäume können als Einzelbäume in einem von Laubbäumen dominierten Buschland oder als dichte Bestände vorkommen. In einer Waldumgebung ragen ausgewachsene Kauribäume über das Blätterdach anderer einheimischer Bäume hinaus. Der untere Waldbereich kann neben jungen Kauri eine Vielzahl von Baumarten beherbergen, darunter Manuka und Kanuka sowie Totara oder Meru, die ich ja im Zusammenhang mit den Steineibenwäldern schon genannt hatte. Auf der Strauchebene findet man unter anderem Baumfarne, Mikaupalmen, Lanzenholz, Hange Hange und Mingi Mingi. Kaurigras bedeckt häufig den Boden unter den Kauribäumen. Auch eine Vielzahl von Orchideen und epiphytischen Pflanzen findet man oft zwischen den Ästen ausgewachsener Bäume. Ihr erinnert euch noch? Epiphytische Pflanzen sind Aufsitzerpflanzen, die den Bäumen aufsitzen, ohne von ihnen zu schmarotzen. Erst nach 50 bis 100 Jahren bilden die Kauri ihre Baumkrone. Die unteren Äste werden dann abgeworfen. Ausgewachsene Kauri entwickeln massive, säulenartige Stämme mit ausladenden Kronen. Die riesigen Bäume sind durch bis zu 5 Meter in die Tiefe ragende Pfahlwurzeln im Boden verankert und werden durch ausladende Seitenwurzeln im Gleichgewicht gehalten. Tane Mahuta wurde lange Zeit als der größte Kauribaum Neuseelands betrachtet. Er steht im Waipua Forest von Northland. Sein Alter wird auf 1500 bis 2000 Jahre geschätzt. Er ist ca. 51 Meter hoch, hat einen Umfang von fast 14 Metern und ist ein heiliges Symbol der Maori. Mittlerweile wurde allerdings sogar noch ein älterer und größerer Baum gefunden. Wie bereits erwähnt, ist der Baum nach Tane, dem gleichnamigen Gott des Waldes und der Vögel, benannt. In der Mythologie der Maori ist Tane der Sohn von Papatuanuku, der Erdmutter, und Ranginui, dem Himmelsvater. Er löste seine Eltern aus einer engen Umarmung, sodass er einen Raum zwischen ihnen schuf, durch das Licht einfallen und Luft zum Atmen einströmen konnte. So wurden Erde und Himmel voneinander getrennt. Tane gilt als Lebensbringer. Kauri gelten für viele Neuseeländer, insbesondere für die Maori, als Taonga, als Schatz. Sie sehen die Gesundheit der Kauri als Zeichen für das allgemeine Wohlergehen des Waldes und der Menschen. Die Kauri sind ein zentraler Teil des Naturerbes und der kulturellen Identität Neuseelands. Bevor die ersten Siedler nach Neuseeland kamen, bedeckten Kauri-Wälder mehr als 1 Million Hektar im Norden Neuseelands. Von diesen ursprünglichen Kauri-Wäldern ist heute nur noch weniger als 1% der Fläche übrig geblieben. Die Maori nutzten Kauriholz für den Bootsbau, zum Schnitzen und zum Hausbau. Das Harz des Baumes diente als Feueranzünder. Die Ankunft der europäischen Siedler im 18. und 19. Jahrhundert führte zu erheblichen Fällungen dieser prächtigen Wälder. Die Stämme junger Kauribäume wurden als Schiffsmasten genutzt und das Holz der ausgewachsenen Bäume für den Bau von Häusern. Das Harz diente für die Herstellung von Lacken und anderer Produkte auf Harzbasis. Kauribäume schützen sich mit dem Harz vor Verletzungen und Fäulnis. Das Harz härtet aus und dichtet verwundete Oberflächen ab und verlangsamt Fäulnisprozesse und wehrt Insektenbefall ab. Beraubt man den Baum dieser schützenden Schicht, so schädigt man ihn, vor allen Dingen dann, wenn man den lebenden Baum anzapfte, um das Harz zu gewinnen. Im Norden der Nordinsel fand man in den Sümpfen begraben, abgestorbene, aber gut konservierte Kauriwälder. In den Sümpfen wurde nach dem Harz gegraben und es wurden große Vorkommen an fossilem Kauriholz gefunden. Diese Bereiche sind als Gamlins bekannt. Die natürlichen Wälder Neuseelands sind wie ein Überbleibsel aus einer längst vergangenen Waldzeit. Das liegt nicht nur an den beschriebenen Baumriesen, sondern auch an Pflanzen wie Lianen, Moosen, Flechten und Farnen, die gleichfalls in den Wäldern vorkommen. Und wirklich, mir kam es so vor bei meinen Wanderungen durch diese Wälder aus einer gefühlten längst vergessenen Zeit, als würde im nächsten Moment ein Dinosaurier um die Ecke kommen. In Neuseeland kommen etwa 200 verschiedene Arten an Farnen vor. Ihre Erscheinung reicht von bis zu 20 Meter hohen Baumfarnen bis hin zu kleinen, zarten Farnen mit einer Länge von 20 mm. Circa 40% dieser Arten kommen nirgendwo sonst auf der Welt vor. Farne wachsen typischerweise in feuchten, bewaldeten Gebieten, da sie viel Wasser benötigen. In Neuseeland bilden sie das Unterholz unter dem Blätterdach der immergrünen Bäume. Die markantesten Farne Neuseelands sind der Mamaku, die höchste Baumfarnart Neuseelands, und der Silberfarn oder Ponga, der ein nationales Symbol darstellt. Der Silberfarn kommt im Wappen Neuseelands vor und stellt außerdem das Emblem der All Blacks, also der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft, dar. Innerhalb der verschiedenen Farnarten finden sich auch eine ganze Reihe von Farnen, die als Epiphyten oder zu Deutsch als Aufsitzerpflanzen leben. Wegen des feuchten Klimas sind Epiphyten in Neuseeland weit verbreitet. Die, wie ihr ja längst aus der Episode zum Weihnachtskaktus wisst, auf Bäumen, Ästen und Zweigen wachsen. Zu ihnen gehören auch die Moose, die man in Neuseeland oft auf umgestürzten Baumstämmen findet und von denen es in Aotearoa mehr als 500 Arten gibt. Neben den Arten, die sich aus Ursprungsarten entwickelt haben, haben einige Arten Neuseeland erreicht, nach der Trennung von Gondwana, indem sie mit Strömungen reisten oder mit dem Wind nach Neuseeland gelangten. Auf diese Weise erreichte unter anderem der neuseeländische Weihnachtsbaum oder Puhutukawa sowie sein Verwandter Rata und auch die einheimischen Fledermäuse die neuseeländischen Inseln. Einmal in Neuseeland gelandet, haben sie sich getrennt von ihren Verwandten in Australien oder Südamerika anders entwickelt und sind zu spezialisierten Bewohnern Neuseelands geworden. Nun möchte ich euch doch endlich den Baum vorstellen, um den es eigentlich in meinem Weihnachtsspecial hätte gehen sollen, dem Puhutukawa. Ich habe ihn im Dezember im Norden der Nordinsel in voller Blüte gesehen und habe an Weihnachten am Strand, zwar nicht in seinem Schatten, aber immerhin in seinem Regenschutz gesessen. Der Baum wird auch als Eisenholzbaum bezeichnet und gehört übrigens wie der Eukalyptus zur Familie der Myrtengewächse. Sein wissenschaftlicher Name lautet Metrosideros excelsa. In seiner Heimat Neuseeland heißt er Puhutukawa, ein Name, den ihm die Maori gegeben haben. Er ist tief in ihrer Kultur und Mythologie verwurzelt und gehört, wie auch sein Verwandter Rata, zu den heiligen Bäumen der Maori-Kultur. Legenden erzählen von dem jungen Maori-Krieger Tawaki und seinem Versuch, im Himmel Hilfe zu finden, um den Tod seines Vaters zu rächen. Er stürzte aber auf die Erde herab und die purpurroten Blüten des Baumes sollen sein Blut symbolisieren. Der wohl berühmteste Puhutukawa in der Maori-Legende ist ein kleiner, vom Wind gepeitschter Baum, der sich an die Klippen in der Nähe von Cape Renga klammert der nördlichsten Spitze Neuseelands. Für die Maori ist dieser kleine Baum als Ort des Sprungs bekannt. Von ihr aus beginnen die Geister der Toten ihre Rückreise in ihre traditionelle Heimat Hawaiki. Die Geister springen von der Landzunge und klettern die Wurzeln des 800 Jahre alten Baumes hinunter, um in die Unterwelt hinabzusteigen. Der Pohutukawa ist ein immergrüner Laubbaum, der Wuchshöhen von 15 bis 20 Metern erreicht und eine ausladende Baumkrone besitzt. Einzelstehende Exemplare bilden oft Luftwurzeln, die dann von oben in den Boden wachsen, um eben diese ausladenden Kronen besser zu stützen. Der kurze Stamm erreicht Durchmesser von 2 bis 3 Metern. Die Blüten des Baumes sind zwittrig. Es werden eine große Anzahl roter Blüten, meist im Dezember, gebildet, die in einer überschwänglichen Pracht die Baumkrone bedecken und den Pohutukawa, seinem Beinamen neuseeländischer Weihnachtsbaum, gegeben haben. Es gibt in Neuseeland ein sehr bekanntes und beliebtes Bilderbuch für Kinder mit dem Titel »The Adventures of Hutu und Kawa« oder zu Deutsch »Die Abenteuer von Hutu und Kawa«. Das Buch beginnt. Es war einmal ein alter, alter Baum, der am Meer am Waldrand wuchs. Zur Weihnachtszeit war er mit unzähligen, leuchtend roten Blüten bedeckt. Oft wurde er Weihnachtsbaum genannt, doch sein richtiger Name war Pohutukawa. Hoch oben im Baum befand sich ein kleines Nest. In ihm lebten zwei winzige Pohutukawa-Babys. Sie hießen Hutu und Kawa. Die Geschichte geht dann folgendermaßen weiter. Die beiden beschließen, sich ein Kanu zu bauen, um den Fluss, an dem sie lebten, zu erkunden und Abenteuer zu erleben. Sie bauen lange an dem Kanu, bis es fertig ist, und bevor es losgeht, bekommen sie Geschenke für die Reise von den Lebewesen, die den Wald bevölkern, in dem sie leben. Von Mr. Tui, von Mrs. Bellbird, von Mrs. Woodpigeon, von Grandpa Kiwi und so weiter. Dann geht es los und sie erleben eine Reihe von Abenteuern in der Natur, bis sie wohlbehalten in ihr Nesthaus im Pohutukawa zurückkehren. Mir hat die Geschichte sehr gut gefallen und wer sie nachlesen möchte, es gibt das Bilderbuch in englischer Sprache auch hier bei uns zu kaufen. Nachdem ich nun so viel über die einzigartige Natur und die Bäume Neuseelands erzählt habe, möchte ich den folgenden zweiten Teil des Podcasts über Neuseeland, der Besiedlung Neuseelands, widmen, welche Gefahren damit verbunden waren, welche Bedrohungen für die Natur und die Ökosysteme heute vorherrschen und wie Neuseeland versucht, seine einzigartige Natur zu schützen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne Zeit, bleibt gesund und neugierig. Eure Uschi Ross-Stitt vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie aus dem Potsdam Science Park.